Willkommen bei Radio Minghui, dem Podcast von Falun Gong Praktizierenden. Wir berichten aus erster Hand über die Verfolgung in China. Außerdem hören Sie bei uns persönliche Erfahrungsberichte aus aller Welt sowie Spezialbeiträge. In diesem Podcast hören Sie einen Erfahrungsbericht mit dem Titel
Erworbene Anschauungen loslassen, sich wahrhaftig und solide kultivieren. Die Fahrberichtigung ist bis zum heutigen Tag gekommen. Ich habe mich in letzter Zeit öfter gefragt, gehe ich wirklich offenherzig mit meinen eigenen Unzulänglichkeiten um? Kultiviere ich mich jederzeit wahrhaftig und solide? Ich habe erkannt, dass man sich erst wirklich im Dafa kultiviert, wenn man bescheiden und demütig ist und bedingungslos nach innen schaut, wenn Probleme auftauchen. Bei Konflikten kann man mit Sicherheit eigene Fehler finden, sobald man nach innen schaut. Es sei denn, dass man das nicht tun will. Oder man findet Fehler, aber wegen menschlicher Gesinnungen will man sie nicht zugeben oder nicht korrigieren. Mit Ausbruch von Corona im Jahr 2020 gab ich meine Arbeit auf und arbeitete dann hauptberuflich bei unserem Medium. Am Anfang konnte ich trotz wiederkehrender großer und kleiner Prüfungen die Dinge normalerweise vom Standpunkt einer DAFA-Schülerin in der Zeit der Fahrberichtigung betrachten und bei allen Arbeiten an die Errettung der Lebewesen denken. Immer dann konnte ich die Prüfungen bestehen. Aber später wurde es bei manchen Prüfungen schwieriger. Als diese Zeit vorbei war, stellte ich fest, dass es bei mir immer noch tief verwurzelte Anschauungen gab, die mir seit langer Zeit verborgen geblieben waren und meine Erhöhung behinderten. Als ich diese Anschauungen entdeckte, war ich erschrocken. Oft konnte ich sie nicht sofort zugeben. Hier nenne ich einige Beispiele. Da ich fachlich sehr gut bin, wurde ein Hauptkoordinator bei einem anderen Medium auf mich aufmerksam. Leiter aller Ebenen dieses Mediums schätzten meine Mitwirkung im Projekt A, in dem ich Texte verfasse, und brachten immer wieder ihren Wunsch zum Ausdruck, dass ich mehr Verantwortung übernehmen sollte. Jedoch wurde meine Mitarbeit als Verfasserin von Texten auch beim Projekt B im November 2022 sehr geschätzt. Deshalb arbeitete ich gleichzeitig stillschweigend für B. Ende Juni 2023 wurde meine Arbeit bei B wieder angefragt und der Hauptredakteur wollte Texte von mir 2 bis 3 Mal in der Woche veröffentlichen. Ich traute mich nicht nachzulassen. In der darauffolgenden Woche arbeitete ich mit voller Energie für B. 3 Tage lang ging ich erst um 5 Uhr morgens ins Bett. An den anderen Tagen arbeitete ich bis 3 Uhr nachts sehr angestrengt. Dann sagte ich dem Hauptredakteur, dass ich nicht mehr die Energie hätte, A und B gleichzeitig zu erledigen. Danach fragte er den Hauptkoordinator, ob ich die Arbeit für A kurzfristig einen Monat aussetzen könne, um erst dann wieder weiterzumachen, wenn meine Texte bei B alle veröffentlicht wären. Der Hauptkoordinator konnte mich verstehen und genehmigte den Vorschlag. Aber das Projekt B war viel schwieriger und komplizierter, als ich dachte. Es gab nicht genug Personal, jedoch sehr viel zu tun. Egal wie groß und wie klein eine Arbeit war, muss ich sie normalerweise alleine erledigen. Ich fühlte mich wie der kleine Mönch, der Feuer machte und kochte, mühsam und bitter. Außerdem konnte ich mit niemandem darüber sprechen. Ich wusste genau, dass das eine Prüfung vom Meister war und wollte diese Prüfung unbedingt bestehen. Es lag in meiner Verantwortung, die Arbeit fleißig und vollständig zu erledigen. In der Zeit waren meine Mission und Verantwortung die einzige treibende Kraft für mich, dieses Projekt unbedingt zu vollenden. So arbeitete ich 2 Monate lang. Eines Tages verlangte der Hauptkoordinator des Mediums, dass ich sofort mit A anfangen sollte. Andere Leiter gaben mir auch den gleichen Auftrag. Ich dachte, meine Arbeit bei B war doch bereits anerkannt worden. Sie wollten doch nicht, dass ich mit B aufhöre, oder? Ich sagte zwar mündlich zu, mich wieder um A zu kümmern, aber ich verstand es nicht und beschwerte mich innerlich darüber. Durch den Artikel des Meisters »Nimm Abstand von der Gefahr« erkannte ich, dass ich die Pässe, die ich gerade erlebte, unbedingt selbst überwinden musste. Wenn ich die Angelegenheit mit dem Maßstab des DAFA prüfe, habe ich in den Projekten, in denen alle zusammen für die Fahrbestätigung arbeiten, nicht bedingungslos kooperiert. Ich beschwerte mich, schaute bei Prüfungen nicht bedingungslos nach innen und erhöhte meine Nachsicht nicht. Im Gegenteil, ich machte die Arbeit, wie ich wollte, und aus Bequemlichkeit wollte ich mich nicht ändern. Oberflächlich kultivierte ich mich, aber ich erreichte bei dieser Prüfung den Maßstab nicht. Der Meister ist barmherzig und gab mir hier einen Stockschrei, so dass ich sofort aufwachte. Anfangs dachte ich, dass ich A und B nicht gleichzeitig gut machen könne. Dieser Gedanke war in Wirklichkeit aus einer egoistischen Anschauung entstanden. Ich dachte nicht an die anderen, und das entsprach nicht dem Pfarr. Ich sollte mein Ego loslassen, uns als einen Körper betrachten und bedingungslos kooperieren. Erst das ist es, was ein DAFA-Schüler machen soll. Sofort entschuldigte ich mich bei den Verantwortlichen und holte meine Arbeit bei A nach. In den darauffolgenden Tagen konnte ich schnell einen Artikel für A fertigstellen. Dieser Artikel hatte eine außergewöhnlich gute Wirkung. Der zweite Artikel ebenfalls. Er erzielte eine noch größere Wirkung für das Medium. Das war für mich eine Ermutigung vom Meister. Ich erinnerte mich, dass es der Meister ist, der Menschen errettet. Ich durfte auf keinen Fall denken, dass das mein Erfolg war und selbstgefällig werden. In dem Moment stellte ich fest, dass ich beide Projekte, A und B, kombinieren konnte, indem ich A als Schwerpunkt nehme und hauptsächlich dafür arbeite und mich in meiner Freizeit um B kümmere. Als ich diese Ebene erreicht hatte, stellte ich fest, dass ich endlich wusste, wie man bei Konflikten unterscheidet, was alte Anschauungen sind und was es heißt, an die anderen zu denken. Ich lernte, wie man das versteckte Ego loslässt und an die anderen denkt. Danach bemerkte ich, dass das Projekt A immer besser wurde. Der Meister arrangierte Details für A. Während der Arbeit bei B wurde meine Toleranz immer größer und meine Texte wurden immer besser. Das Projekt B ist sehr schwierig und mühsam umzusetzen. Ein ums andere Mal und Tag für Tag musste die Arbeit getan werden. Arbeiten bis tief in die Nacht wurde zur Normalität. Jedes Mal, wenn ich es nicht mehr aushalten konnte, dachte ich an meine heilige Mission zur Errettung der Menschen. Erst dann konnte ich durchkommen. Ich weiß, dass ich vor den Augen des Meisters einen Vertrag unterschrieben habe, als ich vom Himmel zur Erde kam. Wenn ich die Sachen nicht gut mache, die ich machen soll, ist das ein Verbrechen. Allerdings kultivieren wir uns unter den gewöhnlichen Menschen. Eines Nachts beschwerte ich mich, warum gibt es niemanden, der diese Arbeit mit mir teilt? Warum bin ich die Einzige, die fleißig und stillschweigend arbeitet? Ich schrie innerlich, wann ist das endlich zu Ende? In dem Moment hörte ich von einem Praktizierenden, egal wann oder wo, sogar bei dämonischen Schwierigkeiten, muss man sich beim Meister bedanken. Ein Kultivierender soll sich nicht nur bedanken, wenn er Glück bekommt, beispielsweise wenn er gesund wird, eine glückliche Familie hat oder beruflich erfolgreich ist, sondern man soll sich, wenn man leidet, wenn man nichts hat, wenn man obdachlos ist und vor vielen Schwierigkeiten steht, trotzdem beim Meister bedanken. Ich habe erkannt, dass Schwierigkeiten auch eine Gnade des Meisters sind. Weil alle Schwierigkeiten von ihm arrangiert sind, wird viel Karma beglichen und wir können zum Himmel zurückkehren. Ohne seinen Schutz und sein Leiden hätten wir keine Chance, in dieser Welt zu leben. Ohne die Erlösung durch den Meister und ohne die durch ihn arrangierten Prüfungen könnten wir unser Karma, das wir Leben für Leben verursacht haben, nicht zurückzahlen. Ich bedanke mich daher bei ihm und kultiviere mich voller Freude in seinem Arrangement. Ich habe auch erkannt, dass es eine Mindestanforderung für einen Kultivierenden ist, sich angesichts von Schwierigkeiten nicht zu beschweren und dem Meister immer dankbar zu sein. Als ein Kultivierender soll man außer der Dankbarkeit noch die Chance zur Kultivierung zu schätzen wissen. Man soll so schnell wie möglich menschliche Gesinnungen herausfinden und beseitigen. Gleichzeitig soll man alle Arrangements, die nicht vom Meister sind, verneinen. Als ich das wirklich verstanden hatte, konnte ich meine Bequemlichkeit loslassen und beschwerte mich nicht mehr. Während meiner Arbeit für B hatte ich mehrmals die Gelegenheit, mich mit den anderen Praktizierenden zusammen zu erhöhen. Es gab zwei Fälle hierzu. Eines Tages erwähnte ein Praktizierender direkt meine Fehler in meiner Planung für Kapitel 6 seines Textes und meinte, dass ich den Schlüsselpunkt nicht genannt hätte. Ich fühlte mich unfair behandelt, denn ich hatte dafür die ganze Nacht hart gearbeitet. Warum lobte er mich nicht ein wenig und kritisierte mich noch? Außerdem gab es noch einen Grund. Ich hatte keinen Stoff zu dem von ihm genannten Schlüsselpunkt. Wie sollte ich ohne Reis kochen können, selbst wenn ich eine gute Köchin war? Nach einigen Tagen beruhigte ich mich und schaute nach innen. Ich sollte seine berechtigte Kritik nicht ignorieren, nur weil er sie direkt geäußert hatte. Er hatte ja recht. Ich fand meine Gesinnung. Ich wollte gelobt werden und seine Kritik nicht hören. Nachdem ich diese Anhaftung beseitigt hatte, stellte ich fest, dass ich den genannten Stoff wie durch ein Wunder eigentlich schon gefunden hatte. Manches mit Hilfe anderer Praktizierender und manches hatte ich im Vorfeld bereits gespeichert. Alles war da, was da sein sollte. Endlich gab es Reis zum Kochen. Ich bedankte mich während eines Meetings besonders bei dem Praktizierenden, der mich direkt kritisiert hatte. Sein Vorschlag führte dazu, dass dieses Kapitel mehr Kraft bekam. Währenddessen gab es noch eine kleine Episode. Ein Praktizierender wollte Kapitel 8 schreiben. Er denkt normalerweise sehr logisch und hatte mit dem Schreiben schon angefangen. Er fand seinen Text logisch, aber fast niemand konnte seiner Logik folgen. Er bestand darauf und die anderen trauten sich nicht, ihm das klarzumachen. Am Anfang fand ich diesen Fall schwer zu behandeln und wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte. Aber eines Tages legte ich endlich meine Scheu ab und tauschte mich von Herzen mit ihm über die Kultivierung aus. Ich sagte ihm, dass niemand seinen Text verstehen würde. Ich teilte ihm meine Erfahrungen im Bereich des Schreibens mit und sagte, Korrektur eines Textes ist eben Korrektur des Herzens. Er hörte mir aufmerksam zu und änderte seine Einstellung sofort. Seine starre Anschauung legte er ab und sagte zu allen, dass er sich selbst loslassen wolle, um mit den anderen zu kooperieren. Wenn wir uns alle offen und ehrlich miteinander austauschen, wird der Konflikt sofort vorbei sein. Bei dieser Angelegenheit konnten beide Seiten sich erfolgreich kultivieren, die Gesamtheit erhöhte sich dadurch und alle spürten die mächtige Kraft des Dafa. Seit Beginn meiner Kultivierung wollte ich immer viel erledigen, aber die Zeit reichte nicht aus. Daher kämpfte ich die ganze Zeit darum, zwischen meiner Arbeit, der Kultivierung, den Pausen und den Beziehungen mit der Familie und den Kollegen zu balancieren. Früher hatte ich die Gewohnheit, zu spät zu sein und bis tief in die Nacht zu arbeiten. Überstunden zu machen war fast normal für mich. Die Zeit ist eine Gottheit. Ich denke, dass sie sich über mich geärgert hat, da ich seit vielen Jahren ihr gegenüber nicht respektvoll war. Beim Nachinnenschauen fand ich Folgendes. Ich benutzte oft nicht mein Hauptbewusstsein, um meine täglichen Arbeiten zu erledigen. Besonders tagsüber ließ ich mich oft von verschiedenen Menschen oder Angelegenheiten stören und konnte mich nicht auf meine Aufgaben konzentrieren. Am Abend gab es keine Störungen, daher konnte ich effektiv arbeiten und so wurde das Arbeiten bis tief in die Nacht zur Gewohnheit. Ich musste also mein Hauptbewusstsein stärken und Störungen durch menschliche Gesinnungen, Gefühle und Anschauungen beseitigen. Wenn ich mich auf eine gewisse Aufgabe konzentrieren sollte, wurde ich oft gestört von falschen Anschauungen und dem falschen Ich mit Verhaltensmustern wie Verschieben der Arbeit auf einen späteren Zeitpunkt, Gemütlichkeit und Faulheit. Ich musste also unbedingt solche Anschauungen verneinen und aufrichtige Gedanken speziell gegen die Substanzen wie Faulheit und meinem Wunsch nach Gemütlichkeit aussenden. Das Streben nach Perfektion machte mein Vorhaben komplizierter und setzte mich unter Druck, so dass ich keine Zeit und Energie für die Lösung der Probleme hatte. Die Zeit verging, während ich negative Gedanken hatte, unter Stress stand und mich beschwerte. Ich musste also das Streben nach gutem Ansehen beseitigen, effektiver arbeiten und nicht mehr nach Perfektion streben. Der Meister sagt im John Falun Band 2, Zitat, nachdem eine Anschauung gebildet worden ist, kontrolliert sie dich das ganze Leben lang. Sie lenkt dein Denken und sogar deine Freude, deinen Ärger, deine Trauer und Fröhlichkeit. Die Anschauung wird nach der Geburt gebildet. Zitat Ende. Ich habe verstanden, dass es sehr wichtig ist, verschiedene Anschauungen, die man nach der Geburt gebildet hat, ununterbrochen zu beseitigen. Das ist die Basis für einen Kultivierenden. Vor kurzem habe ich einige Pässe überwunden. Rückblickend bemerkte ich war deshalb erfolgreich, weil ich unter der Anleitung der Fahrgrundsätze die gebildeten Anschauungen durchbrochen habe. Im entscheidenden Moment der Kultivierung in der Zeit der Fahrberichtigung sollten wir stabiler und besser den Weg gehen, unser Gelübde aus vorgeschichtlichen Zeiten einlösen und die Erwartungen des Meisters und der Lebewesen nicht enttäuschen.
Sie hören Radio Minghui, den Podcast von Falun Gong Praktizierenden. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Beiträge aus China und aller Welt finden Sie auf unserer Website de.minghui.org.